Schön.
Ich freue mich sehr, dass jetzt mal ein Wiener Satsang im Jetzt-TV kommt, da der oder die eine oder der eine oder andere von euch hat vielleicht schon mal Satsang geguckt im Jetzt-TV.
Kennt ihr Jetzt-TV?
Ich mache gerade Werbung für. aber wir hatten noch keinen aus Wien, also mit mir. Und obwohl ihr ja nicht im Bild seid, also keiner von euch wird gezeigt, müsst ihr keine Angst haben, ist doch, finde ich, geht das Atmosphärische einer Sangha ist mit drin in den Dingern dann im Internet. Und zum Beispiel finde ich ihr Wiener und Grazer und so weiter, singt besonders schön mit. Haben wir die Musik auch drauf?
Ja.
Ja, schön. Das ist immer ganz sehr schnell, sehr innig bei euch. Das ist eine Qualität, glaube ich, der Gegend hier. Täusche ich mich? Ist das was? Ist das jetzt? Die Innigkeit. Innigkeit ist ein schönes Wort. Es gibt so manche deutsche Worte, die sind besonders schön im Deutschen, und da wüsste ich jetzt nicht ein ähnlich schönes im Englischen zum Beispiel. Innigkeit. Und ähnlich wie jedes Individuum, jede Verkörperung des Göttlichen, die wir sind als Menschen, so seine ganz eigenen Spezialitäten hat und damit auch seinen klein bisschen anderen Zugang zu dem immer einem, so hat es, soweit ich das erfahre in meiner Reiserei die letzten 10 Jahre, auch ihre Gegend, so ihr Spezielles oder ihres Kollektivs, ihre Gemeinschaft. Und mir ging es jetzt gerade eben bei diesem Ramana-Lied so, boah, da ist ja eine Innigkeit. Wie geht es dir da, Mitra?
Ja,
weißt du auch, gell? Ja. Und das ist sicher ein einfacher Zugang auch für euch. Ähnlichkeit, da ist man ja schon im Herz. Und dann schaut man von da. Und ihr müsst gar keine Angst haben, dass das kitschig wäre oder so. Nein, es ist unser menschliches Herz. Das ist schön. Wie ich gestern Abend schon sagte, wir beschäftigen uns derzeit mit Ramana. So das Texte. Begleitung und Führung. Es sind ein paar Menschen heute Morgen da, die gestern nicht da waren. Du zum Beispiel, du hast aber schon gehört von Ramana. Jemand hier, der noch nicht von Ramana gehört hat? Ja, dann sind wir immer froh, wenn einer aufzeigt, weil mir das dann Gelegenheit gibt, es mir zu erzählen. Und ich erzähle ja gerne. So, das ist Ramana. Ein Bild von Ramana. Vorderteil?
Ja. Ja, sympathisch.
Der ist sympathisch. Mal in die Augen gucken. Ja. Also weißt du, da in diese Augen guckst und dann erinnerst du dich an das Lied, das wir gerade gesungen haben. Gar nicht so gut. Das stimmt. Mana hat er sehr über die Jahrzehnte, eigentlich war er ein schweigsamer Mensch, aber über die Jahrzehnte hat er doch sehr viel gesprochen. Und was uns überliefert ist, sind die Worte, sind die Texte. Und für die meisten ist es Text irgendwie schwarz auf weiß in einem Buch. Aber die wesentliche Übermittlung von Ramana ist für mich direkt von Herz zu Herz, so wie es bei uns hier auch ist. Ja? Ja. Und Gott sei Dank haben wir Fotos von Ramana, wo das so ein bisschen spürbar ist. Und wir haben Berichte von Menschen, die mit ihm gelebt haben, wo das rüberkommt. Mir würden die Worte allein nicht reichen, also gerade bei Ramana. Ramana war ein großer Meister, ein höchst verwirklichter Mensch, der gelebt hat Ende 19. bis Mitte 20. Jahrhundert in Südindien. Und er hat einen sehr großen Einfluss auf die Spiritualität und einen sehr weitreichenden Einfluss, das, was er natürlich selber gar nicht übersehen konnte. Also irgendwann am Berg Arunachala vor 100 Jahren und die Wellen, die da ausgelöst wurden, schwappen jetzt in die Maria-Höfer-Straße. Wow. Und der eine oder andere ist davon berührt und es geschieht was. Das ist das Wesentliche. Mir ist relativ wurscht und Ramana auch, glaube ich, ob man dies oder das oder jenes kapiert. Es geht, das kann auch wichtig sein, aber viel mehr geht es um das, was da jetzt gerade in die Maria-Hilfer-Straße schwappt, aus jenen fernen Zeiten und Ländern. Und uns genau hier und jetzt berührt in der Tiefe unseres Herzens. Und dann können wir dem nachgehen und schauen, was ist es, was da so berührt ist in uns und was macht es mit mir. Und natürlich schwappt es dann weiter, jetzt zum Beispiel über diese Kamera und wenn alles gut geht, dann übers Internet. Ich weiß nicht wohin. Das geht uns dann nichts mehr auf. Aber wir lassen es schwappen. Weil ich ja noch nicht sicher bin, ich neige dann, wenn ich in Wien bin oder in Bozen oder in München, dann rede ich ja noch weniger Hochdeutsch als sonst, aber Schwappen wird es trotzdem. Ist Schwappen ein hochdeutsches Wort? Ja. Ja? Gut. Das heißt, was auch immer wir jetzt hier vielleicht sprechen oder fragen oder bedenken, das Wesentliche ist die Resonanz da in unserer eigenen Tiefe. Und diese Resonanz ist vor den Worten und nach den Worten und zwischen den Worten. So. Gestern Abend habe ich euch erzählt vom Glück und von der Freude und dass es nur ein Glück gibt. Erinnert euch? Das war jetzt in klarigen Worten ausgedrückt gestern Und jetzt würde ich euch gerne den Text von Ravana vorlesen, den ich inzwischen wiedergefunden habe, wo er davon spricht.
Das Buch wieder.
Du hast das Buch wieder. Ich muss noch einen Satz davor. Die Hauptmethode, die Ramana seinen Schülern empfohlen hat, nannte er Selbsterforschung. So, was ist das? Es ist eben genau die Frage, wer ist es, der jetzt gerade berührt ist? Wenn ich gerade berührt bin. Wer ist es, der jetzt gerade denkt oder dem die Gedanken kommen, wenn ich gerade denke? Es ist das nach innen und nach Hause wenden der Aufmerksamkeit zu unserem wahren Wesen. Das dem einen oder anderen vielleicht zunächst eigenartigerweise dubios erscheint, als dann ja mehr, es sind ja mehr, selber, es sind wir selber. Und doch erscheint uns zunächst fremd. Das ist so die normale Schizophrenie. Es sind wir, niemand sonst, es ist nirgends sonst, es ist hier, es ist jetzt, es ist da, es ist nah, es ist näher als nah. Und doch erscheint es fremd, aufgrund von Verschleierungen. So, dann wir haben den Eindruck, als würden wir uns diesem wunderbaren, großen, weiten, ewigen, strahlenden, klaren, freudigen nähern. Wir haben den Eindruck, wir würden uns nähern. Das stimmt natürlich nicht, weil es ja immer so nah war. Ja? Trotzdem ist der Eindruck da und weil es nun mal der Eindruck ist, den wir haben, ist es auch in Ordnung. Es hat eine gewisse Realität, auch diese Erfahrung des sich Näherns und wieder Entfernens und so, hat eine gewisse Realität einfach in der Dimension des Erfahrens. Es ist nun mal das, was man erfährt. Fertig. Mehr Realität hat es aber nicht. Keine objektive Realität, rein subjektiv, aber es ist in Ordnung. Und es ist auch notwendig für uns als Individuum, dieses Heimkommen. Und das ist der Inhalt jeglicher Übermittlung in allen Kulturen, dieses Heimkommen dahin, dieses Daheim, das wir in Wahrheit nie verlassen haben. Und trotzdem fühlt es sich so an. Nur wie, und die wesentliche Frage ist dann aber, wie praktiziert man das? Wie funktioniert das? Wie macht man das? Und diese Frage ist da und ist wichtig, obwohl wir ja schon da sind, wo wir hinwollen. Versteht ihr, was ich sage? Kennt ihr das? Und es ist wichtig, wir dürfen uns dieser derselben Widersprüchlichkeit drin, und die liegt in unserem Wesen. Und die müssen wir nicht auf die Seite stellen, sondern so ist es tatsächlich in unserem menschlichen Erfahren. Dieses sich nähern dem, was nie entfernt war, dieses nach Hause kommen, dahin, wo wir immer waren, dieses Sein oder Lernen oder sich verwurzeln in dem Sein, das wir immer waren, dafür empfiehlt Ramana Selbsterforschung. Was ja irgendwie ganz logisch ist, nachdem wir es ja sind. Das heißt, ein sich wenden nach innen. Sich wenden zu der Quelle, die ja irgendwo da drinnen sein muss. Wichtig ist diese Frage, wer bin ich, diese berühmte Frage von Ramana, darf man nie als Totschlagargument verwenden. Weder zu sich selber noch zu anderen. Das wäre Missbrauch. Ich habe zum Beispiel mal erlebt, es gab ein Team-Meeting im spirituellen Kontext und da kam jemand zu spät, ziemlich zu spät, und dann wurde dieser Mensch darauf angesprochen, dass er zu spät kam. Warum kommst du zu spät? Dann war die Antwort, da ist ja niemand, der zu spät kommt. Das geht nicht. Das ist daneben. Das bräuchte ich eigentlich. So, also da führt die Frage nicht hin. Sondern sie führt zu dem, was wir immer sind und immer waren, und in dem das Pünktlichkommen und das zu spät kommen stattfindet. Versteht? In dem das Wollen und das Nichtswollen stattfindet. Was immer ist, unberührt davon. So. Ich habe es immer empfunden, wenn man diese Frage stellt, wer bin ich, wie wenn man einen Stein in einen Brunnen wirft. Man wirft einen Stein in den Brunnen, das da innen sein, und dann lauscht man. Macht Platsch? Wann macht Platsch? Wo ist? Wo trifft der Stein aufs Wasser? Wobei das Wesentliche dabei ist das Lauschen selbst. Gar nicht so sehr die Analyse, in wie viel hundert Metern macht es jetzt Platsch oder nicht Platsch, sondern ah, da haben wir es schon wieder, das ah. Ihr erinnert euch, die Keimsilbe vom Herzsutra. Und eigentlich genau genommen sind wir dann schon da. So, so viel erstmal zur Selbsterforschung. Sonst verstehe ja die Frage des Schülers nicht, die ich jetzt vorlese. Ein Schüler fragt Ramana, auf welche Weise kann ich den Frieden erlangen? Es scheint mir, dass ich ihn durch die innere Forschung zur Ergründung des Selbstes nicht erreichen kann. Also das ist jetzt ein Schüler, der hat das probiert, wie Ramana empfiehlt, und stellt fest, hat den Eindruck, funktioniert nicht. So, Ramana sagt drauf, Friede ist dein natürlicher Zustand. Dein Geist und dein Gemüt sind deine Widersacher. Du hast nur in deinen Gedanken, deren Summe du Geist nennst, das Selbst zu ergründen versucht. Erforsche nun, was er selbst ist, und du wirst erleben, dass er verschwindet. Getrennt vom Denken gibt es keinen Geist. Du vermutest wegen des Denkens, das in dir aufsteigt, dass es etwas geben müsse, aus dem es zum Vorschein kommt. Und jenem vermeintlichen Etwas gibst du den Namen Geist. Wenn du sondierst, um zu sehen, was er ist, wirst du erkennen, dass es ihn in Wirklichkeit gar nicht gibt. Wenn du jenem Phantom Geist auf den Grund gekommen bist, entschwindet es und du verwirklichst den ewigen Frieden. Also, gleich. Es geht wieder mal eigentlich um das, was ich so gern Fenster putzen nenne. Das Fenster ist schon da. Ja? Und es ist seiner Natur nach durchsichtig, sowieso. Das Licht ist auch da und es kommt auch durch. Nur gibt es manchmal Fenster, die des Putzens bedürfen. Dann mag es uns so vorkommen, als wäre das Fenster gar nicht da, wenn es so richtig dick verkrustet ist. Wenn wir aber dann anfangen putzen und das, was nicht Fenster ist, dabei entfernen, taucht das Fenster auf und das Licht ist da. Das ist alles. Das ist die hausfrauliche Version. Ich denke da gerade an ein Fenster, das wir sehen können von dem Balkon unserer Gastgeber in einer anderen, ganz anderen Stadt. Und da wohnt ein Mensch wohl, der ist, glaube ich, ein bisschen krank. Und zu seiner von mir angenommenen Krankheit gehört, dass er nicht aufräumen kann und ganz, ganz arg. Und seit Jahren da ist eine seit Jahren vertrocknete Pflanze auf dem Fensterbrett. Seit Jahren vertrocknet die Pflanze auf dem Fensterbrett. Und man kann kaum durchschauen durchs Fenster. Solche Fenster meine ich. Die müssen putzen. Das ist das ganze Bemühen, ist nur Fenster putzen. Wir machen das Fenster nicht. Wir putzen es. Ja, wie Brille putzen auch. Jetzt kommt nämlich eigentlich erst der Text, den ich euch eigentlich vorlesen wollte. Bin irgendwie zu früh eingestiegen. Weil jetzt fragt der Schüler nach. Durch Poesie, Musik, Wiederholung heiliger Namen und Silben, Singen von Litaneien, durch den Anblick schöner Landschaften, beim Lesen heiliger Verse und Ähnlichem, erfährt man manchmal ein echtes Gefühl von Alleinheit. Ist jene Empfindung von tiefer seliger Ruhe, worin das persönliche Ich keinen Platz hat, derselbe Zustand, den der Erhabene Eindringen in das Herz nennt? Kann mich die Übung darin zu tieferem Samadhi und am Ende zu einer vollen Vision der Wirklichkeit führen? Also offensichtlich der Schüler mag Selbsterforschung nicht sonderlich. Da fragt er jetzt wieder nach, geht es nicht auch anders? Ist egal. Wunderbar. Ramana sagt drauf, wenn dir Dinge begegnen, die dem Geist angenehm sind, so empfindest du ein Glücksgefühl. Es ist das Glück, das dem Selbst innewohnt. Und es gibt kein anderes Glück als nur dieses eine. Es ist nicht fremd und nicht fern. Bei jenen Gelegenheiten, die du als angenehm ansiehst, tauchst du in das Selbst ein. Dieses Eintauchen bewirkt eine Seligkeit, die aus sich selbst besteht. Bloß die Gedankenverbindungen sind dafür verantwortlich, dass du jener Seligkeit andere Dinge oder Ereignisse unterschiebst. In Wirklichkeit ist diese Seligkeit nur in dir. Bei solchen Anlässen tauchst du wohl in das Selbst, aber unbewusst. Wenn du es bewusst tust und mit der Überzeugung, die aus der Erfahrung deiner Identität mit jenem Glück entspringt, nennst du es Verwirklichung. Ich wünsche dir, du mögest bewusst in das Selbst, das heißt in das Herz, eindringen. Ganz wichtig. Für mich ganz wichtige Passage davon. Das ist einfach die Antwort von Ramana. Wenn dir Dinge begegnen, die dem Geist angenehm sind, so empfindest du ein Glücksgefühl. Klar, kennen wir alle. Und jetzt kommt das Verblüffende. Es ist das Glück, das dem Selbst innewohnt. Und es gibt kein anderes Glück als nur dieses eine. Es ist nicht fremd und nicht fern. Bei jenen Gelegenheiten, die du als angenehm ansiehst, tauchst du in das Selbst ein. Und es gilt für jeden. Weil egal was für eine Art von momentanem Glück. Und egal ob es der Mensch weiß oder nicht. Also bei jenen Gelegenheiten, die du als angenehm ansiehst, tauchst du in das Selbst ein. Dieses Eintauchen bewirkt die Seligkeit, die aus sich selbst besteht. Bloß die Gedankenverbindungen sind dafür verantwortlich, dass du ihrer Seligkeit andere Dinge oder Ereignisse unterschiebst. In Wirklichkeit ist diese Seligkeit nur in dir. Bei solchen Anlässen tauchst du wohl in das Selbst, aber unbewusst. Wenn du es bewusst tust und mit der Überzeugung, die aus der Erfahrung deiner Identität mit jenem Glück entspringt, nennst du es Verwirklichung. Ich wünsche dir, du mögest bewusst in das Selbst, das heißt in das Herz eindringen. Na?
Das ist
ein bisschen erstmal erst sickern und schwingen. Hier, da. Ja. Und ja. Angekommen? Was ist nicht angekommen?
Weil ich kaum noch so groß und angesehen ist. Weil ich das nicht mehr mache. Es geht überhaupt nicht lang.
Zwischen Kopf und Herz?
Ja. Also wenn ich jetzt das Vorletzte einfach weglasse, dann ist es angekommen. Aber der Kopf, der sagt, ich will das, das hätte ich noch gerne umgekehrt.
Ja, das ist schon. Aber ist aber interessant.
Ja, das ist interessant.
Und besonders interessant ist, wenn man mitkriegt, was abgeht. Also du merkst gerade, du kannst das alles beobachten. Das ist das Gute. Also, da ist die Botschaft, die ist angekommen, da wo sie hingehört. Und da gibt es einen Störfaktor oder eine Art von Denken, die sich eher störend gerade auswirkt. Und da gibt es jede Menge Raum, in dem das passiert. Und alles das kannst du wahrnehmen. Und auf welcher dieser vielen Seiten bist jetzt du?
Und dort, wo ich meinen Fokus hinlege.
Welchen Fokus? Wer ist es, der da auswählt? Mensch freut sich gelegentlich. Richtig? Da kennt ihr irgendjemand, der sich nie freut, nie glücklich ist. Jeder freut sich gelegentlich. Und Ramana sagt, und das ist ganz, ganz bestimmt wahr, dass in diesen Momenten, wo das Glück da ist, ist dieser Mensch im Selbst getaucht. Und das ist die eigentliche Ursache für das Glücksempfinden. Und egal, ob dieser Mensch es gerade zuschreibt dem Oktoberfest, dem Fußball, das sonst irgendwas, ist völlig wurscht. Fakt ist, dass der Fußball dann in dem Moment dazu dient, dass dieser Mensch in selbst taucht und glücklich ist. Und für einen Moment zumindest daheim ist. Versteht ihr? Das alles das ist wichtig. Und alles das ist ein Tor. Tür. Und zwar eine sehr offene Tür. Und dann, wenn man das so betrachtet, gibt es ja nicht mehr irgendwelche spirituell korrekten Freuden und spirituell unkorrekten Freuden. Was sehr, sehr gut für uns ist, weil es nimmt die Arroganz. Das heißt, die Freude, die wir erfahren in der Meditation, wow, wir meditieren, oder in solchen egalen Betätigungen oder Nichtbetätigungen, ist dasselbe Tauchen in das Selbst, das ein anderer Mensch erfährt beim Fußball. Kein Unterschied, was das angeht. Das ist sehr heilsam für uns. Und zugleich natürlich der kleine Unterschied ist, dass wir in der Meditation die größere Chance haben, dass es bewusst geschieht, was Ramana sich da ja wünscht für seinen Schüler. Und im Fußball, bei einigen Menschen, die im Fußballstadion sitzen, keine Bewusstheit darüber da ist, was tatsächlich geschieht. Was aber gleichzeitig die Möglichkeit wäre, da braucht es gar nicht viel, die Freude ist schon da, es fehlt nur die Bewusstheit darüber, was die Freude eigentlich ist. Nicht viel. Was wäre die Chance? Also wenn ihr nächstes Mal im Fußballstadion seid, sagt euer Nachbarn. Also wie immer, nur diese wirklich kleine Verwechslung. Und diese wirklich kleine Verwechslung bewirkt das, was wir dann als Dreck aus der Fensterscheibe wahrnehmen und als Verwirrung und als und so weiter und so weiter. Klar? Es geht nicht gar nicht darum, dies loszulassen oder jenes, sondern es geht nur darum, der Wurzel nachzugehen, zu gucken, was ist wirklich. Und ja, wenn du jetzt zum Beispiel unbedingt ins Fußballstadion gehen willst, super, geh ins Fußballstadion. Und dann beobachte dort, was ist die Freude. Ah, habt ihr das verstanden? Das ist das Wichtige. Wir dürfen, können, sollen all diese Türen mit nutzen. Das ist ein Zeugnis wieder die Askese. Was Ramana da abgibt, was ganz erstaunlich ist, aber kommt aus seiner Tiefe. So, und das, also du erfährst eine Freude, was auch immer für eine, sei es beim Mantrensingen oder beim Fußball, und das bewirkt das Eintauchen. Es ist das Eintauchen im Selbst, das eigentlich die Freude ausmacht. Aber die kleine Verwechslung ist, dass wir die Ursache mit dem Trigger verwechseln. Ja, selbst das Mantra ist Trigger, nicht die Ursache. Was ist ein Trigger? Das Fußball für den einen oder anderen auch. Trigger. Für dasselbe. Und das Problem ist, wie immer, wie an allen diesen Punkten, eine winzig kleine Verwechslung. Diese Verwechslung nennt man Illusion. Das ist alles, was Illusion bedeutet. Das ist nichts Großes. Es ist eine winzig kleine Verwechslung mit allerdings recht weitreichenden Folgen bis hin zu Krieg und all möglichen. Und in dem Fall ist es die Verwechslung, man denkt, ich bin glücklich, weil Bayern München gewonnen hat. Das ist der Fehler. Anstatt zu denken, oh, ich bin glücklich, weil ich Glück bin. Und dieser Anlass hat mir mal wieder ermöglicht, das zu erfahren. Winzig kleine, aber Schicht mit auch weitreichenden Folgen. Die weitreichenden Folgen dieser tieferen und wahreren Sicht ist Freiheit. Weil auf einmal, selbst wenn Bayern München verliert, muss man gar nicht unglücklich sein. Und wenn ich weiß, und zwar nicht nur intellektuell, sondern aus wiederholten und immer wieder wiederholten Erfahren, dass ich glücklich bin, weil ich Glück bin, ja, dann muss ich mich ja nicht trennen vom Glück. Also dann gibt es trotzdem noch Anlässe, wo großer Freudigkeit und Anlässe weniger großer Freudigkeit im täglichen Leben, klar. Also nicht denken, dass das dann alles gleich wäre. Gar nicht. Aber dieses eigentliche Glück muss ich nicht verlassen. Und muss nicht gucken, wo ist die nächste Halteschlaufe, wo ich sie da ranziehen kann. So, deshalb sagt Rama, bei solchen Anlässen tauchst du wohl in das Selbst, aber unbewusst. So wie die meisten Menschen. Wenn du es aber bewusst tust, mit der Überzeugung, die aus der Erfahrung deiner Identität mit dem Glück entspringt, nennst du es Verwirklichung. Das alles. Und wenn wir es bewusst tun, dann wissen wir, was macht das. Das war der Vorsatz. Fragen, Anmerkungen, Kritik, Berichte, muss nicht zum Thema passen.
Was nicht in täglichen Leben so zur Verzweiflung bringt, ist, dass mir einfach Aktionen von außen, wo ich emotional reagieren muss, aus diesem Glück rausreißt. Und ich hatte immer das Gefühl, es soll aufhören, weil ich möchte wieder dieses Glück zurück. Entweder meine Emotion oder ein Ereignis. Ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr in dieses Glück zurück. Dann hätte ich es immer gern anders natürlich. Und das bringt mich einfach ein bisschen zur Verzweiflung und zur Unsicherheit,
wie komme ich in dieses Glück zurück? Ich bin mit der Sektion unzufrieden, ich will alles anders haben, weil ich dieses Glück nicht mehr spüre.
Nicht mehr, halt, du kennst es.
Ja, absolut.
Wie lange ist das her?
Dass ich das Glück spüre, oder dass ich das Glück kenne. Ich spüre sofort eben heute zum Beispiel, ich spüre sofort das Glück wieder.
Also nicht so eher schon zum Glück.
Ja, ja, absolut. Nicht so, dass es irgendwie jetzt Monate, Jahre her ist. Sondern einfach immer so, dieses Hin- und Hergerissen sein, im Moment spüre ich es, beim nächsten Anlass, paps, ist schon wieder weg. Und ich habe immer das Gefühl, wenn es dann sich so reinsteigt, bitte lass mich in Ruhe, ich will einfach in dieses Glück hinein. Und ich weiß aber nicht wie.
Und sind arge Anlässe.
Ja, im Moment hat meine 9-jährige Tochter eine sehr schwierige vorpubertäre Phase. Und da bin ich natürlich sehr gefühlsmäßig zugetan und will ihr einfach helfen und sie ist im Moment sehr emotional nicht sehr schwierig. Auf der Seite möchte ich nichts falsch machen.
Oh. Oh.
Ja. Und dann ist einfach das Gefühl, wo ist mein Glück? Wie komme ich in mein Glück wieder hinein? Dann denke ich mir, bitte kann diese Phase nicht vorbei sein, damit ich wieder Ruhe habe. Dann denke ich mir, aber das kann so nicht sein. Ich muss ja für mich das Glück eben finden, trotz dieser Phase. Aber da bin ich einfach zerrissen im Moment.
Ich würde ja gerne als Anfang des Knolls dieses, ich möchte ja nichts falsch machen, nehmen.
Okay.
Und ich finde, natürlich, der Ansatz ist natürlich und normal, ist dein Kind und du möchtest natürlich nur das Beste für dein Kind und deshalb möchtest du nichts falsch machen. Also da ist nichts falsch dran, das zu denken. Aber wie hoch schätzt du deine Chancen ein?
Man weiß es nicht, ich kann es immer mit bestem Gewissen machen. Also, ich glaube nicht, dass ich es so falsch mache, weil manche Ereignisse dann, also aufgrund dessen kann ich ausschließen, dass es doch nicht so falsch ist.
Klasse. Das finde ich sehr zu. Das sagt. Und er gesteht dir Fehler zu. Dann musst du dich nicht so anstrengen. Und nachdem du ja selber sagst, so falsch liege ich nicht, darfst du ja auch ein paar Fehler machen. Und stell dir vor, du würdest tatsächlich es schaffen, nichts falsch zu machen. Was soll das arme Kind dir dann vorwerfen? Mit 13, 14, 15. Und wovon sollen die Therapeuten der nächsten Kindergarten leben? Also, ich glaube, deine Fehler sind notwendig, auch für die Pubertät. Das ist jetzt eine gewagte These. Deine Fehler sind mit notwendig für die pubertäre Ablösung. Damit das Kind kämpfen kann. Ich kenne ein paar Kinder aus der Praxis auch, also weniger jetzt aus dem Praxiskontext. Die haben dermaßen wunderbare Mütter, dass es zum Davonlaufen ist. Und ich kenne ein paar Kinder, denen fehlen die Fehler der Eltern. Die Eltern sind ungemein großzügig, aber auch geben auch Grenzen, wo nötig. Und also sie sind einfach so dermaßen super. Was macht er dann, wenn du 15 bist? was hat denn dann für einen Grund zu gehen? Es ist doch nicht leicht, das Nest zu verlassen. Wenn das Nest dann noch so super perfekt ist, dann schaffst du das nicht.
Ich habe mir geglaubt, wenn ich jetzt so gut wie möglich mache, ist dann die Pubertät leichter.
Ich habe die gewagte These, die ich gerade aufstelle. Gott, du zu. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass das dann erwachsen werdende Kind wird dir Vorwürfe machen. Alles hast du falsch gemacht. Du bist eine furchtbare Mutter. Deshalb muss ich jetzt gehen. Das hast du jetzt. Haben wir doch alle gemacht, oder? Wie sind wir denn rausgekommen? Oh, jeder ein bisschen anders, aber. Und es ist so wichtig, dass die Jungen rauskommen, weil die müssen ja weiterfliegen. Wenn die backen bleiben an der Herkunftsfamilie, ist nicht gut. Und wenn du dir keinen Ausweg mehr weißt, dann hol dir Hilfe. Was du nicht selber kannst mit dem Kind auch, gibt es aber den Ding. Und manchmal ist es ja dann auch so, was auch normales mütterliches Verhalten natürlich ist, dieses erst kommt das Kind, dann komme ich. Ja, normal und auch richtig, evolutionär richtig. So, nachdem es aber ja jetzt nicht darum geht, dass das Essen nicht reicht, was ja das ist, warum dieses erst kommt das Kind, dann ich, das kommt aus den Zeiten, wo das Essen nicht genug war für alle. Und dann guckt man, dass die Jungen überleben. Und das ist auch richtig so, aber das ist ja nicht der Fall. Aber wir haben natürlich dieses Verhalten drin, weil die meiste Zeit in unserer Geschichte hat das Essen nicht gereicht. Und wir wissen ja, kann ja auch morgen schon wieder so sein. Aber jetzt bei all den Dingen, was kannst du denn Besseres deinem Kind geben als eine glückliche Mutter? Und das Essen, das es braucht. Also darfst du ruhig auch dich erst um dich kümmern. Gucken, dass du wieder zu deinem kommt und ganz bist und dann kann es strahlen auf das Kind, egal was es dann damit anfängt oder nicht. Das ist dem Kind sein Karma. Die ist neun und fängt jetzt an, auch eigenes zu entwickeln. Das nicht mehr alles, was mit diesem Kind geschieht, ist aufgrund deiner Einwirkung. Und das eigene Karma dieses Kindes beginnt sich zu entwickeln und zu reifen. Und das kann dir auch unter Umständen fremd sein. Weil da kommen Faktoren rein, die nicht deine Gene sind und nicht deine Erziehung und auch nicht die deines Mannes. Das bringt ja was mit. Verstehst du? Und dafür braucht man Respekt auch. Und du gibst deins dazu, so gut du kannst, was dir geht. Und dann wird man sehen, was aus dem Samen wird. Kannst du damit was anfangen?
Na danke, kann ich sehr bitte. Danke, danke.
Gibt es Christ?
Ja.
Als Einzelkind. Hat es Anschluss, Freunde, Vereine, Pfadfinder?
Ja, das ist ein bisschen ein Problem bei ihr. Sie hat entweder ältere oder jüngere Freunde oder in der Familie, wo sie auch ein bisschen drunter leidet, also dass sie nicht wirklich so viel in ihrem Alter hat. sie kommt auch in der Klasse gut zusammen, aber manche spielen dann doch anders als sie. Also es ist, weil sie nicht ausgestoßen, also das nicht, aber es ist.
Manchmal ist es gut, wenn man die Pfadfinder am Sportverein, also die eigene Gesellschaft, wo du ja gar nichts damit zu tun hast. Besonders wenn Kinder keine Geschwister haben. Wo sie Regeln lernt auch. Das Zusammen, das soziale Zusammensein. Aber ich weiß zu wenig davon, muss ich mal.
Meine Erfahrung ist, dass man, dass, solange ich auf dieser polaren Ebene bin, wird es gefühlsmäßig immer zeitweise Schmerz geben und Freude. Und wenn ich nicht versuche, den Schmerz zu vermeiden oder auszuweichen oder mir einbilde, es gibt ein Leben, wo es überhaupt keinen Gefühlsschmerz mehr gibt, wenn ich das einmal vorher akzeptiert habe, dann entdecke ich, wenn da irgendwas so Komisches auftritt, wo ich total im Schmerz bin und ich bin bereit, ihn zu fühlen und mit einem gewissen Abstand anzuschauen und dann versuchen, den Gedanken, der den ausgelöst hat, zu erkennen und diesen Gedanken dann als Illusion aufzulösen, bin ich binnen kurzer Zeit, na, ich bin dann erstens mehr bei mir, ich fühle mich wieder und ich bin binnen kurzer Zeit heraus. Also früher haben so Prozesse bei mir fast 2 Wochen gedauert und jetzt haut es mich vielleicht noch tiefer und stärker rein. Also komischerweise, ich war unbedingt irgendwo eifersüchtig, obwohl gar kein Grund war. Ich habe mich zuerst einmal so fertig gemacht, weil ich gesagt habe, du alter Depp, bist noch eifersüchtig, was ist los mit dir und so fort. Dann habe ich aber erkannt, dahinter ist auch eine Art von Liebe. Und wenn ich dagegen bin, wird das ganze Zeug stärker. Das nimmt immer mehr Raum ein. So habe ich Abstand. Und dann habe ich es abgestellt, ich gehe einen Winkel meiner selbst. Und dann ist das andere wieder gekommen und dann habe ich gedacht, ja, das bist du schon, aber das andere bist da, das ist ja schon viel mehr. Aha, so schauen wir aus. Und irgendwie war es, ich habe sogar das Gefühl, ich bin an den Ganzen gewachsen.
Schön, wie lange hast du gebraucht?
Zwar doch. Vielleicht hat es meistens 2 Wochen da. Das dauert immer noch.
Das ist doch super.
Ja, und in diesem Zustand habe ich immer dann das Gefühl, jetzt du beschäftige mich 40, 50 Jahre mit Geistigen und ich habe mich überhaupt nicht entwickelt. Und das ist dann auch irgendwie real kurzfristig da. Da habe ich aber zum Glück einen Freund, der sollte mir dann vorsagen, schau, das war. Und dann am übernächsten Tag ist es selber weg. Das ist so fall weg. Also ich sehe immer, das sind Erscheinungen, die was, oder jetzt Prozesse, was da bei mir durchlaufen. Und Ende, passt da. Das soll anscheinend sein.
Genau, Prozesse, die bei dir durchlaufen. Und du bist nicht die Prozesse.
Ich bin nicht die Prozesse. Ich erfahre sie, beobachte sie und laufen durch. So ungefähr. Danke.
Ja, mir wurde, also für euch alle, mir wurde inzwischen erklärt, diese Krisen haben in 99% der Fälle gar nichts mit uns zu tun, sondern die wird gern benutzt von allen möglichen Hausbewohnern, die gerade den Schlüssel nicht aus der Tasche holen wollen. Und die drücken dann, und sind gewöhnt, dass hier immer ein automatischer Türöffner ist. Also müsst ihr euch nichts denken, so ist bei mir auch oft. Also wir sind konditioniert auf so eine Art von Klingeln, macht ihr und will eigentlich zur Tür rennen. Ähnlich wie mit Telefon. Telefon. Jeder erschrickt auf der Art und greift in die Tasche. Das ist gut geübt. Und aber siehe da, es kann auch ganz anders sein. Es klingelt, so wie es auch sonst klingelt, und es geht uns nicht an. Das passt irgendwie auch zu dem, was du sagst. Also wenn es klingelt jetzt dann im weiteren Verlauf des Wochenendes, damit es klingelt, wie schön. Wunderbar, geht uns gar nichts vor. Deine Tochter hat mir geschrieben, als sie geboren worden.
Ja,
schön. Fand ich schön.
Ja. Der Text und deine erklärenden Worte dazu, das löst unendliches Glücksgefühl bei mir aus, weil es so die Freude ist, dass diese bedingte Freude durch einen Anlass und die unbedingte Freude sich die Hand geben und das eine nicht gut ist und das andere nicht schlecht ist. Und
ja,
da,
ja, wir auch.
Und noch dazu. Ich komme aus einem Elternhaus, wo es immer geheißen hat, was gut und was schlecht ist.
Das ist das Elternhaus.
Ja, das hat aber noch ein zweites Elternhaus.
Ja, ja, also mein Vater.
So. Also es gab klare Regeln für gut und schlecht. Und ich bin so ausgebrochen aus diesen Regeln von gut und schlecht. Und jetzt schließt sich dieser Kreis so. Es ist nicht das Vergnügen nur gut und nur schlecht. Es hat seine Berechtigung.
Ja.
Und über dieses Vergnügen und über dieses Ausbrechen habe ich den Punkt erfahren, der kein Vergnügen und kein Ausbrechen mehr braucht. Und das ist es in mir, was ich, oh, ich kann es nicht ausdrücken, weil es ist nur weit, nur schön, nur Freude und es fühlt sich an wie eine kleine Erleuchtung.
Wow, das ist eine kleine Erleuchtung.
Nehme ich auch die größere.
Der ist ein bisschen beherrscht.
Ich bin bereit für mich.
Und jetzt könntest du dann noch dankbar sein deinem Vater? Im Sinne von dem, was ich eher gerade gesagt habe.
Ja, das ist sehr interessant, weil ich wollte nämlich zuerst sagen, die Augen von Ramana, das sind auch die Augen meines Vaters.
Wow.
Er hat so was Gütiges, Liebevolles. Und es hat so lang gebraucht, bis ich es sehen konnte und bis er es mir zeigen konnte. Ganz, ganz viele Jahre. Und wir können diese Augen jetzt miteinander leben. Und das ist eine Freude, die da dazu auch gehört. Und das ist so ein Herz von Herz und so eine Offenheit miteinander, dass ich das sehen kann. Und das ist sehr schön.
Und seine Stachlichkeit und seine, ja, strikte,
ja,
Kräftigkeit,
ja,
hat dir geholfen, in die notwendige, ja, Rebellion,
genau,
zu gehen.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Und es ist beides. Es ist nicht gut. Es ist
auch immer, da, es immer ist nicht nur gut und nicht,
nein,
nur schlecht.
Nein, nicht. Es ist.
Denn das, ja, hat der dualistische Geist, wo Ramana gestern gesagt hat, das Leben in der Dualität ist unerträglich. Damit meint er natürlich nicht Frühling und Herbst und Sommer und Winter, das ist ja nicht unerträglich, oder? Tag und Nacht, und da sind wir ja drauf eingestellt, auf unsere Körper. Sondern das Unerträgliche ist diese Tendenz des kleinen Geistes, nenne ich das, immer diese Schwarz-Weiß-Geschichte. Dass man, ja, und dann kommt man, na, das stimmt doch gar nicht, das ist nicht wahr. Bis auf wenige Ausnahmen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Doch, es gibt schon Ausnahmen. Weißt du, wie das eigentlich dasselbe ist? Du hast mich heute Morgen gefragt, wir hatten vor einem Jahr hier den Text Die Tiefen der Hölle ausleeren, wo dann immer, und du wusstest diese, den sich wiederholenden Refrain nicht mehr genau, und dann habe ich nachgeguckt und der ging: Erstehe von Neuem in der Weite formloser Freude. Die Überschrift von dem Ganzen, die Tiefen der Hölle ausleeren. Mal kurze Zitat, Besuch in Tibet, alter tibetischer Text. Könnte man wahrnehmen, wie sehr das dasselbe ist? Also mit ganz anderer Methodik und ganz anderen Finger, das Deuten auf dasselbe, was die Freude angeht. Man kann es nicht nachvollziehen.
Du, Pramukita, ne? Ich kann es an der Badra verstehen, aber in dem Fall haben wir noch nicht.
Also ja, es war nicht Samantabhadra, sondern dieser, nein, nicht Samantabhadra, also der Flug des Garuda von
Guru-Chovan.
Genau, Guru-Chovan. Du verstehst Kramana nicht.
Ich verstehe nicht, dass das die Gleichheit verstehen wird. Kommen wir zu dem Schluss.
Die weite formlose Freude, sagt Guru Chovan. Die weite formlose Freude. Die weite dieser Freude, die nicht an der, von der Form bedingt ist. Das ist genau dasselbe, was Ramana nennt, dieses Glück, das dem Selbst innewohnt, dem formlosen innewohnt, sein Wesen ist. Verstehst
du? Ja, ich habe Freude und Glück nicht als konform gesehen, nämlich das Gleiche.
Ah ja, darf man schon, in dem Fall. Darf man schon, weil wir nie vergessen dürfen, all diese Texte, sowohl im Guru Chovan als auch der hier, sind mindestens einmal, meistens zweimal übersetzt. Und zwar im Allgemeinen von Nicht-Erleuchteten. Das heißt, gerade wenn es um Übersetzung geht und Worte vorkommen wie Glück und Freude oder Ich und Ego oder alles, das ist so nah beieinander. Und natürlich, jeder Übersetzer gibt sich große Mühe und will keine Fehler machen. Und trotzdem ist in jeder Übersetzung Fehler drin. Aufgrund von eigenem Nichtverstehen. Ich kenne das inzwischen ein kleines bisschen weil ich ja in Italien jetzt mit Übersetzung arbeite. Und auch dieses eine Buch, das letzte, jetzt nächstes Jahr in Italien rauskommen wird und auf Italienisch. Und dann habe ich, kann zu wenig Italienisch, also ich kann überhaupt nicht Italienisch, solo pochissimo. Aber ich bin trotzdem den italienischen Text durch und habe ein paar Stellen gefunden, wo es nicht ganz wunderbares Italienisch, aber ein Wort falsch. Einfach die andere Bedeutung genommen. Versteht? So, und gerade solche Worte wie Glück und Freude liegen so nah beisammen. Und ich weiß nicht, wie es in Tamil ist. Gott sei Dank, ich habe dann in Köln neulich auch gesagt, ja, ich kann nicht Tamil und niemand hier kann Tamil. Ja. Dann hat sich gemeldet, die kleine Maya. Weißt du, die Tochter von der die kleine Maya, ja, das Mädel. Ich kann Tamil zählen. Super, endlich jemand da, der Tamil kann, hat sie uns vorgezählt auf Tamil. Das fand ich total schön, weil es auch irgendwie Ramana her. Wow, auf einmal dürften wir zum ersten Mal ein paar Worte in der Sprache, die Ramana gesprochen hat, hören. Von diesem kleinen Mädchen. Herrlich. Aber weiter hat es noch niemand gebracht bei uns, außer also, wir sind angewiesen auf das, was der Heinrich Zimmer, der die wunderbare Übersetzung ist, finde ich, sehr exakt. Die ist schon wieder nicht so 100%. Die meisten Sachen sind erst ins Englische übersetzt und dann aus dem Englischen ins Deutsche. Das ist eine doppelte Fehlerquelle. Also da darf man nicht so eng sein, dann manchmal gestatte ich mir auch, also gerade in Retreat, dass ich mehrere Übersetzungen nehme und daraus dann wieder was Neues mache. Aber es war dann auch so beziehungsweise. Guck, welches, was schmeckt am ehesten nach Wirklichkeit? Und wenn du jetzt das mit Glück und Freude da synonym nimmst, dann kommst du hin und merkst, es ist dasselbe angesprochen.
Wunderbar.
Das ist mir wichtig, eben auch in Anbetracht dessen, was ich gestern Abend schon gesagt habe, dass wir lernen und die Flexibilität entwickeln, nicht sehen zu können, okay, der Finger zeigt auf die Wahrheit, der Finger zeigt auf die Wahrheit, das ist jetzt von verschiedenen Seiten, aber es ist, zeigt auf selber. Und auch die Flexibilität entwickeln, die Schönheit dessen zu entdecken in den unterschiedlichen in den höchsten Ausdrücken, sagen wir so, in den höchsten und verwirklichten Ausdrücken der verschiedenen Kulturen. Weil wir das einfach auch brauchen auf unserem Planeten. Damit wir uns hören.
Ich fühle mich auch sehr berührt, dass, weil ich kenne es in einer anderen Form ausgesprochen, in einem Beruf, in einem Buch, was mich schon sehr lange begleitet, ist ein Märchenbuch, das heißt Stein und Flöte. Weißt du, ob du das kennst? Und da gibt es einen Spruch drin, da geht es um einen zauberhaften Stein, der ist mit einem Spruch verbunden, und der Spruch lautet: Folge dem Schimmer, folge dem Glanz, so findest du nimmer, findest du nicht ganz. Und das ist auch für mich so diese Verbindung mit dem kleinen und dem großen Glück. Also diesen Schimmer, den man nachschaut, diesen Glück außen, auf der anderen Seite ist es einfach nicht findbar, wenn man es nicht im Inneren im Ganzen findet.
Also, wie war das? Folge dem Schimmer,
folge dem Schimmer, folge dem Glanz. Ganz? Du findest ihn nimmer, findest ihn nicht ganz.
Ich würde sagen, folge dem Schimmer, folge dem Ganz. Du findest ihn immer. Ja. Und du bist es ganz. Ja.
Kannst du es nochmal wiederholen?
Das war spontan, bin ich so.
Ja.
Folge dem Schimmer, folge dem Glanz. Du findest ihn immer und du bist es ganz. Ja, schön. Ja. Ihr könnt es für den Unterschluss sagen. Ja, dann machen wir Mittagpause und also heute Vormittag haben wir gefeiert, wie kommt ins Jetzt TV. Heute Nachmittag feiern wir Hochzeit. Deshalb wundert euch nicht, wir werden vielleicht teilweise ein bisschen umstrukturieren hier vor dem Nachmittagssatz. Und ja.
Nein,
das ist wie bei Sanya Celebration, einfach die erst am Anfang werden wir das machen und dann ist ganz normal. Ja, wir hatten das auch noch nicht in Wien. Einfach so ein kleiner Teil von der Theater. Immer schön. Das dauert eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann ist es. Aber das ist auch Satan. ja, um 14:30 sperren wir wieder auf. Und nicht vergessen, morgen früh tun wir sitzen. Und zwar um 10. Ja. 10 bis kurz nach 11, dann ist kurze Kaffeepause morgen um 11 geht's. Mahlzeit, lasst euch schmecken und vergesst nicht, wenn ihr euch freut am Schnitzel. Restbewusst.
In the heart. Jesus Christ.